Feedback in Indien und so. Ich bin froh, mit euch wieder zusammenzukommen. Ich weiß, dass viele von wir natürlich viele persönliche Dinge zu besprechen haben, denn wir kennen uns ja und sind, wie soll ich mal auf, gemeinsam groß geworden, wenn man so will, in der Lebensuniversität des Krishna-Bewusstseins. Ich dachte, dass ich jetzt zunächst einmal einen Vortrag geben werde, der ein bisschen anspruchsvoll sein wird. Also ihr werdet vermutlich euch konzentrieren müssen, um die Konzepte aufzunehmen. Ich muss euch ehrlich eine gewisse Inkompetenz eingestehen. Wenn Kinder laut im Raum rufen, kann ich leider nicht mich mehr konzentrieren, weil ich nicht das Gehirnlebens erfahren, die das lernen, um einfach weiterzumachen, was der Lärm um einen herum ist. Das habe ich nie gelernt und insofern nicht dazu in der Lage können. Ich möchte gerne heute über ein Thema sprechen, was mich persönlich befasst hat oder beschäftigt hat, nämlich inwieweit man sich sicher sein kann im spirituellen Leben. Inwieweit ist es möglich für uns, genau zu wissen, dass das, was wir tun, genau dem Plan Krishnas entspricht. Wenn wir so ein bisschen in unser Leben zurückblicken, die Jahre, die wir vor dem Krishna-Bewusstsein hatten und auch die Jahre und vielleicht besonders die Jahre im Krishna-Bewusstsein, müssen wir uns fragen, haben wir alles richtig gemacht? Wir haben bestimmt viele Fehler gemacht, viele falsche Entscheidungen getroffen. Und gerade in der heutigen Zeit haben viele Devotees das Gefühl, dass in der Vergangenheit nicht richtige Einsichten da waren, die sie getragen haben. Und so möchte ich heute die Frage stellen, wie können wir uns sicher sein in unserem spirituellen Leben oder überhaupt in unserem Leben? Wie können wir wissen, ob Gott uns lenkt oder Maya? Oder Krishna? Eine wichtige Frage und vielleicht interessant zu denken. Eigentlich kann man sich im spirituellen Leben nur dann sicher sein, wenn Krishna einem die Sicherheit gibt. In den Upanishaden gibt es einen Schluck, aus dem hervorgeht, dass nur Gott sich selbst offenbaren kann. Nur Gott kann Gott offenbaren. Nur Krishna. Nayam Atma Pravachanena Labhyo Namedayana Bahuna Shrutena Yami Vaisha Vinotete Nalabhyas Pasyaisha Atma Vibrinote Tanum Swam. Der höchste Herr kann nicht erreicht werden durch experte Erklärung. Er kann nicht durch gewaltige Intelligenz erreicht werden. Nicht mal durch viel Hören kann man den höchsten Herrn erlangen. Er wird nur dann erlangt, wenn er sich selbst einen aussucht. Zu solch einer Person, die er selber ausgesucht hat, manifestiert er dann seine eigene Form. Wir können uns noch so anstrengen mit unserem begrenzten Instrumentarium, unseren Fähigkeiten, unserer ernst gemeinten Bemühung. Aber Krishna wird sich immer, sagen wir mal, Krishna, die volle Krishna-Offenbarung wird immer von Krishna ausgehen, niemals vom Menschen. Darüber möchte ich sprechen und ihr merkt schon, es ist ein sehr anspruchsvolles Thema, was ganz tiefe Fragen aufwirft bei denjenigen, die im spirituellen Leben stehen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vrajaline Nirvishesha Shunyavadi Asyatyade Shatayane Jaya Sri Krishna Chaitanya
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Eines unserer Reiseziele auf der Reise war Jagannath Puri. Und wir haben, wenn wir Jagannath Mahaprasad essen wollen, uns alle versammelt im Hof von Sarvabhauma Bhattacharyas Haus. Wirklich Riesenkomplex mit vielen Hallen und so weiter und so fort. Und wir mussten das tun, weil dort, wo wir uns aufgehalten hatten, die Leute alle, also die Mönche, alle ein sehr striktes Essgelübde für den Kartik abgelegt hat und wir wollten die nicht in Versuchung führen. Jetzt müssen wir noch eines sehen, wie wir die beiden Zuhörergruppen zufriedenstellen können. Warum nicht, wenn die im Schlafgemach spielen?
Die gehen jetzt draußen.
Ach, die wollen draußen spielen? Oh ja, das ist ja okay. Wirklich, und die Füße. Also, wenn man auf das Dach geht von Sarvabhauma Bhattacharyas Haus, dann und von da überblickt, das sind, ich weiß nicht, also 50 Meter in eine Richtung, 100 Meter in die andere, alles so kleine, also so größere Räume, Innenhöfe, wo sie so eine Schaukel haben, wo die Deti schaukeln von Sarvabhauma Bhattacharya. Wenn man auf dem Dach, also wir haben gedacht, wir essen nicht in unserem, wo wir waren, Purushottam-Tempel, weil die alle so Khichdi gegessen haben für den Kartik und wir wollten die nicht in Versuchung führen. Dann sind wir immer zu Sarvabhauma Bhattacharya gegangen. Einmal in der Woche haben wir einen riesen Jagannath Mahaprasad genommen. Vor dem Essen saß ich immer dort, wo Sarvabhauma Bhattacharya saß und wo sich Lord Chaitanya ihm offenbart hatte, in einer sechsarmigen Satbhuja-Form. Das ist ein wunderschönes altes Gebäude mit so dicken Mauern und schönen Kehlbögen. Da kann man unten sitzen und über den Innenhof schauen, in den Tempel hinein. Links dann ist der Ort, wo eine Satbhuja-Form gemalt ist. Und wenn man an der Satbhuja-Form vorbeigeht, kommt man in einen ganz kleinen windligen Innenhof, in dem ein tiefer Tunnel ist. Das war lange im Geheimen verschwunden, dieser Tunnel. Es ist ein Tunnel mit ganz dicken Steinen ist der gebaut. Und wenn man in ihn hereingeht, muss man 150 bis 200 Meter gehen und kommt dann im Jagannath Puri Tempel raus. Diejenigen, die also ein Abenteuer suchen, können durch diesen inzwischen Schlangen besetzten Tunnel gehen. Ich bin nur kurz mal rein und habe dann gleich von der Atmosphäre mitgekriegt. Also mit den Kobras will ich mich noch nicht anlegen. Dies ist auch der Tunnel gewesen, durch den Mahaprabhu, jetzt komme ich langsam zum Punkt, gebracht wurde. Ihr wisst, als Mahaprabhu den Puri-Tempel das erste Mal sah, von einer Brücke, die Akala Nala heißt, sah neben dem Chakra Krishna stehen mit seiner Flöte. Und er wurde halb verrückt vor Begierde, ihn zu begegnen. Er lief so schnell wie der Wind in den Puri-Tempel hinein. Und er dachte, Krishna sei auf dem Chakra, also bei dem Chakra. Aber als er in den Tempel hereinkam, sah er, dass Jagannath identisch war mit diesem Jungen, der ihn gerufen hatte. und er stürzte sich auf den Altar hin, um Lord Jagannath zu umarmen. Zum Glück hat ihn auf dem Weg die Ohnmacht überwältigt. Stellt euch einmal vor, was geschehen wäre, wenn er Jagannath umarmt hätte. Die Ekstase des Herrn wäre nicht auszudenken. Wir können uns ja vorstellen, wie manchmal, wenn er vor dem Jagannath Devi nur getanzt hat, kam er in solche Ekstasen, dass die Welt ergriffen wurde und bebte, wenn er tanzt. Wenn er auf dem Boden hat, das hat man zwar wie ein Erdbeben, der sich vorgesetzt. Was, wenn er den Herrn umarmt hätte? Es ist nicht auszudenken, wie ekstatisch er geworden wäre. Er fiel dann bewusstlos zu Boden und die Wächter, die gedacht hatten, er könnte auf den Altar klettern, waren also bereit, mit den Stocken ihn zu schlagen. Doch im letzten Augenblick kam Sarvabhauma und sagte, das ist keine normale Ekstase. Und er nahm mit ein paar Gehilfen, weil der erste Gelehrte am Hof und damit der Tempelaufseher, also ein sehr einflussreicher Mann, er nahm mit einem Gehilfen Lord Chaitanya und brachte ihn durch diesen Tunnel zu seinem Gemäuer. Und dort traf er Gopinath Acharya. Und Gopinath Acharya schaute den bewusstlosen Chaitanya an und erkannte ihn. Er war ja auch in Navadvip gewesen und hatte schon gehört, dass der gelehrte Nimai nach seiner Einweihung die größten und noch nie dagesehenen Ekstasen manifestierte. Und Gopinath Acharya wusste auch von seinem Studium in den Schriften, dass Lord Chaitanya niemand anders war als der Yuga-Avatar, der davor hervorgesagt worden war. Und er sagte das und sagte, Sarvabhauma Bhattacharya, du hast nicht einen normalen Asketen eingeladen zu dir nach Hause. Eingeladen ist gut, befördert zu dir nach Hause, sondern die höchste Persönlichkeit Gottes selber. Und dann sagte Sarvabhauma Bhattacharya diese Frage, wieso? Beweise bitte, wie kannst du dir sicher sein? In den Vedas, die mir bekannt sind, wird diese Form nicht vorhergesagt. Und überhaupt, wie willst du dir sicher sein, dass das Gott ist? Und dann gab es eine interessante Diskussion und Gopinath Acharya, er beendete diese Diskussion eigentlich mit dieser Feststellung. Er sagte, um Krishna zu erkennen, braucht man Krishnas Barmherzigkeit. Hier dieser Vers taucht dann auch dort im Chaitanya Charitamrita, den wir eben vorgelesen haben. Der höchste Herr wird nicht erreicht durch erfahrene Erklärungen, durch gewaltige Intelligenz und nicht einmal durch viel Hören. Er wird nur von jemandem erreicht, den sich Krishna selbst ausgewählt hat. Solch einer Person manifestiert er seine eigene Form. Sarvabhauma Bhattacharya hatte weiterhin Zweifel, doch schließlich erfuhr auch er die Wahrheit dieses Verses. Lord Chaitanya beschloss, sich ihm zu offenbaren und zeigte sich ihm in dieser Satpuja-Form in seinem Innenhof. Und da wusste Sarvabhauma Bhattacharya auch. Prabhupada hat ja im Krishna-Buch darüber gesprochen. Brahma war so ein großer Gelehrter, er war solch ein großer Schriftgelehrter, aber auch er konnte Krishna nicht verstehen mit seiner Intelligenz. Prabhupada gebrauchte, und das ist eigentlich im Bhagavatam, das Beispiel, wenn man die Sonne sehen will, dann nützen einem nicht seine Suchscheinwerfer und vielleicht ein bisschen Licht. Oh, jetzt wollen wir die Sonne hier finden, mal in Heidelberg. Die Sonne muss sich selber bekannt machen, sie muss im Osten aufgehen und sich offenbaren. So ist es auch mit Krishna. Krishna zu verstehen, ist eine Sache von Krishna, nicht von uns. Krishna wird sich uns offenbaren, muss sich uns offenbaren. Das Beispiel wird oft gebraucht von Eulen, die in der Nacht aufwachen und sagen, zeig mir bitte die Sonne, ich sehe nicht die Sonne. So etwas wie eine Sonne gibt es nicht. Dann sollen sie doch aufgehen, sagen die Eulen. Ich will sie jetzt sehen, aber nein, die Sonne geht zu ihrer eigenen Zeit auf, wenn die Eulen meistens schlafen. Und deswegen können wir nicht die Sonne wahrnehmen. So geht auch Krishna, kommt das Krishna auf seinen eigenen Wunsch in das Leben, auch in unser Leben. Es ist nicht so, dass wir Krishna unbedingt verwirklichen müssen, nur weil wir eingeweihte Mitglieder in einer spirituellen Institution geworden sind, die sich bemüht, langsam sich zu etablieren und so weiter. Es ist nicht so, dass wir Krishna zwingen können durch unsere Einweihung, auch nicht durch unseren Dienst. Es liegt an Krishna, in unser Herz zu treten und uns sehen zu machen. Das Beispiel, was wir schon auch gehört haben, ist das Beispiel von Duryodhana. Es gibt so eine kleine, sehr erleuchtende Episode im Mahabharata, kurz vorm Ausbruch des Krieges von Kurukshetra. Ihr wisst, zu der Zeit war Krishna nach Hastinapur gekommen, als Abgesandter der Pandavas, um einen letzten Versuch zu unternehmen, den bevorstehenden unter den drohenden Krieg abzuwenden. Er kam an den Hof von Duryodhana, wo auch der blinde Dhritarashtra war, und er sprach. Und während er so sprach, kam in Dhritarashtra ein Gefühl auf, der dort spricht. Das ist Krishna selber. Also das ist Gott selber. Er hörte dann plötzlich eine Riesenunruhe, er war ja blind. Krishna hatte Folgendes gemacht, er hatte versucht, Duryodhana zu überzeugen, vom Krieg abzulassen, mit dem Argument, dass er ja auf der Seite der Pandavas sei und dass die so und so nicht, eine Gegenseite so und so nicht den Krieg gewinnen konnte. Und Duryodhana hatte gesagt, gib's auf, Mann, gib's auf, mich vom Gegen zu überzeugen. Daraufhin hatte Krishna eine universale Form offenbart, die aber nicht ganz war, nicht so wie in der Bhagavad Gita, es war nur ein kleiner Teil, aber man sah schon einige Flüsse, Berge, Mount Everest vielleicht und so Himalaya-Berge und es war ein wirkliches Spektakel. Und Duryodhana, der Blinde, Dhritarashtra in seiner Blindheit, hörte, wie plötzlich Weise, das ist ja unglaublich, wenn Gott sich offenbart, dann kommen auch gleich, dann auch viele Sadhus und die Bodhis an der Stelle Hymnen hörte er, hörte, wie alle staunten, oh, riefen vor Begeisterung und so weiter. Und in ihm wurde der Wunsch wach, oh, was du lebst, sagte er. Ich will, wenn ich nur einmal deine Form sehen kann, nur ein einziges Mal, wenn du mich einmal aus der Nacht meiner Blindheit rausnimmst, wäre ich dir so dankbar. Ich habe am Radhakund so einen Baba getroffen, ein Sekretär von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der blind ist, der richtig verzweifelt ist, weil er will sehen, er möchte den Radhakund sehen, er möchte die Bodhis sehen, er möchte sehen, wie der Tamalbaum jetzt aussieht und so weiter und so fort. Er hat nur Beschreibung und nur Dunkelheit, tiefe Dunkelheit. Dhritarashtra, ich glaube, wir können ihn verstehen, als er hörte, wie alles in schierer Aufregung war, weil sie die universale Form des Herrn sahen, eine kleine universale Form. Er sagte, Vasudeva, bitte, bitte, mach ein Wunder, du kannst das, ich spüre es. Lass einen alten Mann sehen, nur einmal sehen. Und Krishna sagte zu Dhritarashtra, O Dhritarashtra, wie willst du sehen? Gib mir die Sicht, repariere meine blassen, meine müden Augen, dass ich sehen kann. Krishna sagt, es ist nicht nötig, dass ich deine Augen repariere. Allein durch meinen Wunsch wirst du sehen können. Ich brauche nur den Wunsch zu haben, dass du siehst, dass du mich siehst. Und dann siehst du. Und so wünschte sich Krishna, also, das ist einfach mal so, Krishna wünschte sich das. Und in dem Augenblick konnte Dhritarashtra, der Blinde, der nicht einmal eine Kerzenflamme vor den Augen sehen konnte, so blind war er. Dhritarashtra, der auch in einem, sagen wir mal, in einem übertragenen Sinne blind war, der nicht richtig vom Falsch unterscheiden konnte in entscheidenden Zerreißproben seines Lebens, er konnte plötzlich diese prachtvolle, universale Form des Herrn sehen. Nur durch den Wunsch zwischen. Und so wird es auch in unserem spirituellen Leben sein. Wenn Krishna den Wunsch hat, dass Nandimukhi Krishna bewusste Themen sieht und Krishna versteht, wird es sein, nur durch den Wunsch Krishna, nicht durch unsere eigene Mitfühlung. Das ist eine Illustration von diesem Nayam Atma Pravachanena Lapya. Nayam Atma Pravachanena Lapya. Ja, der höchste Herr wird nicht durch Pravachan heißt so viel wie eine Lecture geben. Er wird nicht durch große Lecturer verstanden. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das trifft ja auch mich zu. Ich werde viel, kann viel über Krishna sprechen, aber erkennen, Krishna kennen, es liegt ganz an seiner Offenbarung. Oder durch gewaltige Intelligenz. Man kann Rasayanas nehmen, um die Intelligenz zu stärken und die ayurvedischen Punkte drücken. Die Mama-Punkte. Aber selbst dadurch kann man Krishna nicht verstehen. Und nicht mal durch viel Hören. Wenn wir uns hinsetzen und viel über Krishna hören. Krishna wird immer diesen Akt vollziehen müssen, dass er sich durch seine innere Kraft in unserem Leben offenbart. Nun, weil, jetzt kommt mein zweiter Punkt, weil es immer an Krishna liegt und nicht an uns selber, müssen wir uns natürlich fragen, gibt es denn da irgendwas, was wir dazu tun können, dass Krishna sich offenbart? Hat Krishna irgendwo eine, sagen wir mal, fast so eine schwache Seite? Ja. Die wir ansprechen können, ist irgendwas, wo wir uns wenden können, oder müssen wir einfach nur da sitzen und warten, bis wir Krishna sich einen aussucht? Wir haben auch gehört, dass Qualifikation für Krishna nicht unbedingt die entscheidende Rolle spielen. Dhritarashtra war kein Bhakta. Aber Krishna hat gesagt, gut, dir zeige ich meine Form, und er machte das. Was sollen wir denn? Also wir können anscheinend Krishna auch nicht bestechen, wenn wir das versuchen sollen. Wir können nicht Krishna dazu bringen, sich uns zu offenbaren durch irgendwas, durch gute Bemühungen zum Beispiel. Hare Krishna. Sollen wir denn einfach unsere Bemühungen, Krishna bewusst zu werden, aufgeben und so einfach zurückziehen, normal leben wie Materialisten? Oder die materialistische Mitglieder unserer Institution und aufhören. Das ist eine entscheidende Frage, die ist sehr wichtig. Hört. Jetzt kommt meine Bücher hier raus. Da wird eben gemaucht. Denn jetzt werdet ihr eines der Geheimnisse des Bhakti-Yoga kennenlernen, das unter Umständen euer ganzes Leben verändern, wenn ihr zuhört, was ja auch noch die Frage ist. Seid ihr interessiert an dieser Fragestellung? Oder ist das etwas, was überhaupt gar nicht für euer Leben wichtig sein ist?
Hare Krishna.
Ja. Es gibt tatsächlich etwas, durch das wir Krishnas Herz bewegen können. Diese Bemühung ist nicht eine, wenn ich mal sagen soll, eine Bemühung, die, wo es auch viel Selbstvertrauen drauf ankommt, wo es auch viel Unabhängigkeit drauf ankommt und viel Intelligenz. Diese Bemühung ist genau das Gegenteil. Den Stolz aufgeben, dass ich alles machen kann. Die Bemühung, sich selber zu erhöhen in der Welt und selber Fortschritte zu machen, aufzugeben. Du kommst auf diesem Weg nicht zu Krishna hin. Durch deine tollen Bemühungen, Fortschritte zu machen und so weiter. Du musst dich Krishna hingeben. Sharanagati betreiben.
Prabhupada übersetzt hier, Krishna wird seine Aufmerksamkeit dem Devoti geben, der die sechs Arten der Hingabe in seinem Leben offenbar, also ausübt. Krishna wird hören oder sehen, wenn ein Devoti anfängt, mit Demut sich an ihn zu wenden. Wenn ein Devoti nicht versucht, was Besonderes zu werden, sondern der Devoti versucht, ein ganz bescheidener Diener zu werden. So sieht Krishna den Devoti. Ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen als Illustration für diesen Punkt. Eine Anekdote von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Wer von euch war schon in Mayapur? Schon viele. Habt ihr dort einmal die Chaitanya Mart besucht, wo die Devi Shishirada Gandharvika steht? Bestimmt. Das ist gleich neben Srivas Thakurs Plan. Da ist das Haus von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Das ist ein großer Tempel. Und der Eingang von dem Tempel, der Eingang ist aber nur so sehr klein. Man kann die Devis, bei den Devis ist nur so eine Doorway, also so breit wie eine Tür ist es. Sehr schmal und ein bisschen dunkel. Und eines Tages stand Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur da und hatte nicht seine Brille dabei. Und er stand in dieser Dunkelheit und wollte Darshan nehmen. Ein Schüler sagte, oh Guru Maharaj, es ist sehr schwierig, Krishna zu sehen. Von hier. So eng und so, man muss so fast um die Ecke gucken und so weiter. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte dann, um uns alle zu belehren, wir sollen nicht denken, dass der höchste Herr ein Objekt von unserer Sicht ist. Wir sollten darüber meditieren, wie wir würdig werden können, sodass er uns sieht. Viel wichtiger, von Krishna gesehen zu werden. Denn was kann ich mit meinen Augen, wie kann ich dann Gott sehen? Mit diesen eulen Augen, in der Dunkelheit der Nacht, meiner Unwissenheit. Krishna muss sich offenbaren. Er muss sehen, hier ist einer, dem will ich mich offenbaren. Dem will ich mich zeigen. Wir sollen darüber nachdenken, ob Krishna überhaupt uns sehen will. Hare Krishna! Sind wir es würdig, dass Krishna uns anschaut? Sind wir richtig qualifiziert? Dass Krishna in unsere Richtung schaut. Und wir sollen uns darüber Gedanken machen, ob er sich uns offenbaren will. Das ist der Weg, der zu Krishna hinführt. Die Sonne muss selber aufgehen, nicht wieder in der Dunkelheit. Jetzt komm endlich, zeig dich mir. Der Devoti, der den richtigen Weg nimmt zu Krishna, versucht demütig zu werden, weil er weiß, nur durch Hingabe
wie Prabhupada es so schön sagt, hingebungsvollen Dienst, dass man auch was tut und nicht immer nur theoretisiert für Krishna. Dadurch offenbart sich Krishna. Es gibt einen Vers, der aus dem Bhakti-Rasamrita Sindhu ist, der das weiter ausführt. Atasi Krishna Namadi Navavet Grayam Indriyai Sevon Mukhi Jivadu Svayam Eva Spurat Yata. Bedeutet, der heilige Name, die Formen, die Eigenschaften und die Spiele von Sri Krishna sind göttlich und transzendental. Sie können nicht durch die materiellen Sinne wahrgenommen werden. Der Herr manifestiert sich spontan auf der Zunge eines Devotees, der begierig ist, ihm zu dienen. Und Krishna sieht, dass der Devotee den Hare Krishna Mahamantra chantet, mit einem Wunsch, ihm zu dienen. Bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Dann offenbart er sich. Dann, nur dann. Keine Formel, kann ich eine Krishna-Pille nehmen. Und denken, jetzt kommt Krishna. Er muss sich offenbaren, das liegt bei ihm. Seht ihr, wie wichtig dieser Punkt ist, in dem Zusammenhang. Sevon Mukhi Jivado Svayam Eva. Svayam heißt er selber. Eva heißt ganz sicher. Spuradya da erscheint. Spuradya ist eine Wahrnehmung, wo Krishna sich dem Devotee offenbart. Ein gutes Beispiel hierfür ist an einem meiner Lieblingsorte geschehen, Remuna. In Remuna hat Krishna sich seinem Devotee Madhavendra Puri offenbart. Er hat ihm Sweet Rice gegeben, den er beiseite gelegt hat von der Opferung. Da wurde ein riesen Plate geopfert mit diesem. Es ist nicht Sweet Rice, es ist so eine eingedickte Süßmilch, müsste man sagen. Und er hat es genommen. Er hatte sich schon einmal Madhavendra Puri offenbart. Er war so begierig, von Madhavendra Puri verehrt zu werden. Er hört, wie das war. Das ist sehr nice. Madhavendra Puri war in Vraj, so sagt das Chaitanya Charitamrita, und hatte gechantet. Den ganzen Tag war er nur am Chanten. Und dann war plötzlich ein kleiner Kuhhirtenjunge erschienen mit einem Topf von Milch. Sagte, für dich.
Auch sagte Madhavendra Puri, woher wusstest du, dass ich hier bin?
Ach, so ein paar Ladies, Madhajis, haben uns haben mich informiert und ich kam dann hierher, weil hier keiner hungern soll. Und hier ist der Topf. Ich trinke ihn und am Abend komme ich zurück und hole mir ab. Madhavendra Puri trank die Milch und chantete weiter und fieberte dem Abend entgegen, wo der Kuhherdenjunge wieder erscheinen sollte, nach seiner Bekanntmachung. Aber der Kuhherdenjunge kam nicht. Die ganze Nacht chantete Madhavendra Puri hindurch. Verzweifelt, wo bist du, wo bist du? Ich weiß nicht, warum du ich so angezogen bin zu dir. Schließlich dann erschien der Kuhherdenjunge wieder, sagte, ruhig, 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 komm zur Ruhe. Ich will von dir verehrt werden. Ich bin sehr begierig, deinen Dienst zu empfangen. Ich liege hier schon seit langer, langer Zeit unter einem dornigen Gebüsch. Und jetzt will ich von dir verehrt werden. Und dann führte er ihn in diesem spirituellen Bewusstseinszustand, der auf Gottes offenbar, zu einem Busch und zeigte ihm, da bin ich. Am nächsten Morgen wachte Madhavendra Puri auf, trommelte ein paar Britschbasis zusammen und ging mit ihm, sagte, Gopal liegt hier irgendwo und will von uns verehrt werden. Die Britschbasis feuchten ihn mit Schaufeln und Picken und blieben, gruben an dem Ort, den Madhavendra Pooran gesehen hatte in einer Vision. Und daraufhin kam dann Madhavendra Puri, also diesen wunderschönen Gopadevi. Diesen Beispiel, wie Krishna selber kommt, sich offenbart für einen Devoti, der qualifiziert ist, der sich durch diesen Punkt der Hingabe qualifiziert hat. Seht ihr dieses Beispiel? Krishna wird begierig, von seinen Devotis verehrt zu werden, wenn er sieht, dass das hingegebene Devotis sind.
Es gibt einen Vers.
Der Herr greift sich die Speise aus den Händen seines Devotis, aber er schaut nicht mal auf das, was von einem Non-Devoti, einem Nicht-Gottgeweihten, geopfert worden ist. Krishna wird durch diese Hingabe, mit anderen Worten, durch diesen hingebungsvollen Dienst der Devotis angezogen, wie eine Biene, wo der Honig ist, und kann nicht widerstehen. Aber Krishna wird nicht durch selbst erfundene Methodiken machen. Der Devoti weiß, ich kann dich nicht sehen, aber du kannst dich mir sichtbar machen. Ich kann dich nicht erreichen, aber du kannst dich offenbaren, sodass du in mein Leben hineinkommst. Und der Devoti wehrt zu diesem Zweck, dass er sich qualifiziert, die Führung suchen von einem echten spirituellen Meister und von Devotis, von anderen Devotis, die Krishna bewusst sind. Er weiß, die Führung muss von oben kommen, nicht aus meiner Intelligenz. Muss sich führen lassen von oben. Und verstehen, dass Krishna ihm diese Arrangierung geschickt hat, einen spirituellen Meister. Und die Devotis, die ihn anführen. Ein Devoti, der versteht, ich brauche Führung, wird nicht sehr viel argumentieren, sondern wird verstehen, derjenige, der mich führt, dem steht es frei, auch mal zu wechseln. Der braucht nicht alles tausendmal zu erklären und zu argumentieren. Das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, ist in diesem Sinne zu verstehen. Einmal kam ein Guru mit seinem Schüler, ging spazieren und sie sahen ein Seil. Und der Guru sagte zu dem Schüler, töte die Schlange. Er schlug ihn auf das Seil ein. Daraufhin fragte du den Schüler, bist du denn wie von Sinn? Wieso kannst du ein Seil verprügeln? Hare Krishna. Das ist nicht sehr intelligent. Der Schüler ließ also davon ab, das Seil zu attackieren. Und wartete auf die nächste Unterweisung. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst die gefährliche Schlange beseitigen? Dann ging er wieder auf die Seil zu. Und so ging es hin und her, hin und her. Manchmal fragen sich die Devotis, was soll diese Geschichte? Soll diese Geschichte sagen, dass man aufhören soll, nachzudenken? Nein, wir sollen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Sonst wird nie was aus uns, wenn wir nicht einfach mal anfangen zu denken. Und was die Geschichte bedeutet, ist, dass Unterweisungen, die von oben kommen, nicht immer verständlich sind für uns, für unseren logischen Gedankenablauf. Und dass wir es lernen müssen, diese Unterweisung zu befolgen, um zu einer höheren Ebene zu kommen. Das Beispiel ist ein bisschen... das ist also das unmodernste Beispiel, was man geben kann in Vorlesung, möchte ich euch nebenbei verraten. Aber es soll zeigen, wie wichtig es ist, auf diesem Weg der Hingabe eine spirituelle Führung anzunehmen. Seht euch doch mal Chaitanya Mahaprabhu an und seine Lektionen. Chaitanya Mahaprabhu hat 3 Gurus angenommen in seinem Leben. Der erste war Ishvara Puri, danke, von dem hat er das Mantra bekommen, was wir nicht laut sagen. Man kann es im Priya Bhagavatamrita. Die Einweihungen damals waren in dieses Gopal-Mantra. Wir haben es einmal in der Reise in die spirituelle Welt im Seminar verraten. Für eine Sekunde, als ich mir sicher war, dass die meisten schweben. Weil es ist geheim eigentlich. Und das war der Mantra-Guru, Ishvara Puri. Man bekommt die Einweihung, um die allgemeine Richtung zu kriegen, durch die, wohin es hingeht. Dann hat Lord Chaitanya ein zweites Mal einen Guru eingenommen, ein Sannyas-Guru. Wie hieß der nochmal? Mit K.
Keshava
Bharati.
Ja.
Den hat er angenommen, um die Lebensstufe des Sannyasis anzunehmen, wo er eine Mission hatte, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Er ging ja als Sannyasi predigend durch die Lande und bekehrte Tausende von Leuten zum Krishna-Bewusstsein. Milliarden von Leuten und Insekten. Also, wer immer zu diesem Kirtan kam, das waren ja Billionen von Leuten, stellt euch das mal vor. Wenn Chaitanya Mahaprabhu seinen Prima-Kirtan gemacht hat, da waren Billionen und Billiarden von Lebewesen da. Und dann nahm er einen Guru an, der ihn in vertrauten Themen unterwies. Ramananda Roy eben. Zu ihm sprach mit dem hingebungsvollen Dienst. Einmal kam ein großer Devotee zu Chaitanya Mahaprabhu, er hieß Pradyumna Mishra, ein großer Gelehrter, und wollte von Lord Chaitanya Krishna Katha hören. Aber Pradyumna Mishra sagte, Lord Chaitanya sagte zu ihm, ich weiß selber nicht Krishna Katha, geh zu Ramananda Roy, bei dem höre ich Krishna Katha. Und Pradyumna Mishra ging dann zu Ramananda Roy, und was sah er? Erstmal Landina sagte, Ramananda Roy ist beschäftigt. Er wartet jetzt eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und was sah er? Dann konnte er es nicht mehr aushalten, nicht mehr ertragen und ging in den Jagannath Vallabha Garten. Das ist ein riesiges Grundstück, wo Ramananda Roy sein Haus hatte. Und lugte. Und was sah er? Ramananda Roy brachte jungen Mädchen das Tanzen bei. Und nicht nur das, er säuberte ihre Körper, er zeigte, wie man sich die Schminke aufträgt und trainierte sie darin, für Jagannath zu tanzen, in einer Weise, wie die Gopis für Krishna tanzen. Pradyumna Mishra war ein Sannyasi und sagte, was ist denn das? Von dem soll ich hören? Das ist ja nicht ganz echt. So dachte er bei sich. Und dann ging er zurück zu Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu fragte, hast du gehört, Krishna Katha von Ramananda Roy? Und die junge Mischung sagte, es war keine Zeit da. Ramananda Roy brachte jungen Mädchen das Tanzen bei. Und dann erklärte ihm Lord Chaitanya, Ramananda Roy ist auf der höchsten Stufe. Für ihn gibt es keinen Schatten von Identifikation mit diesem physischen Körper. Er ist in der Lage, über Krishna und die Gopis nachzudenken, weil er so frei ist von materiellen. Das gibt es gar nicht, eine materielle Identifikation, wo dann Lust und solche Dinge auftauchen, wie das bei uns einmal in der Woche passiert, oder zweimal in der Woche, oder dreimal, oder viermal, oder fünfmal am Tage vielleicht sogar. Und er ist mein Guru über Krishna Katha. Haribo. So, der Punkt ist, hier sehen wir Lord Chaitanya Mahaprabhu, dieses Prinzip annehmen, diese demütige Diener zu werden. Das hat das gezeigt, er hat gleich drei Gurus angenommen, um ja sicher zu sein, dass das bei uns in den Kopf hineingeht, dass wir folgen müssen und in einer demütigen Haltung uns mit dem Thema befassen. Und jetzt? Da gibt es noch viele Themen dazu, aber ich glaube, ich lasse es mal hier, der Weg zu Krishna wird uns aufgezeigt, er führt über die Straße der demütigen Hingabe, Hingabe zu den Unterweisungen des Herrn und auch Hingabe zu den Unterweisungen eines Dieners von Krishna. Wir können Krishna nicht durch eigenen Bemühungen erreichen, genauso wie wenn ich die Sonne jetzt beleuchten kann. Ich kann ja mal mit Breitschmoran losgehen und euch versuchen, heute Abend euch die Sonne zu zeigen. Wir müssen warten, bis die Sonne kommt. Das war, was ich heute gerne preachen wollte. Ich hoffe, dass ihr inspiriert seid und mit großer Freude den Weg der Hingabe in eurem Leben intensiviert. Ich muss euch ehrlich sagen, diese Themen haben für mich eine ganz, ganz persönliche Dimension. Und ich möchte, nachdem ich persönlich anfing, auch persönlich enden. Ich habe mich einmal gefragt, vor ein paar Wochen war das, wie kann ich mir eigentlich sicher sein in meinem eigenen spirituellen Leben? Wie kann ich eigentlich, ich habe über mein Leben nachgedacht. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben, muss ich euch ehrlich sagen. Wie ich es lange Zeit nicht gewesen bin, weil ich viel gegrübelt habe die letzten Jahre. Bin sehr glücklich und dankbar eigentlich und möchte so sagen, sicherlich habe ich viele Fehler gemacht in meinem Leben, bedingt halt viele weitere Fehler begehen, aber es ist eins, wo ich dankbar für bin, dass ich eine große Sicherheit verspüre und ein großes Vertrauen und so weiter. Und ich weiß, dass das nicht bei mir, an mir liegt, diese Dinge zu entwickeln. Es liegt nicht an meinen Eigenschaften. Ich weiß, dass ich immer gebetet habe zu Krishna, dafür zu sorgen, dass ich ernsthaft bin in meinem spirituellen Leben und nicht falsche Motive habe. Und ich fühle mich wie einer, der geführt worden ist von Krishna, bis zu diesem Punkt, wo ich, sagen wir mal, ein Diener meines spirituellen Meisters geblieben bin und große Freude habe an dem Vorrang, den er mir gegeben hat. Und ich weiß, dass es Krishnas Barmherzigkeit ist, weil dasselbe, wie, sagen wir mal, in Deutschland heißt es, der Mensch ist der Architekt seines Glückes. Ich glaube das nicht. Krishna ist der Architekt des Menschenglückes. Und der Mensch kann nur diese Ernsthaftigkeit zeigen, diesen ernsthaften Wunsch, zu ihm zu kommen und darauf zu achten, dass Motive, die so auftreten im Leben, dass man die auch erkennt und sich selber nicht betrügt. Und sagt, ist das schon okay, schon gut und so weiter. Genauso wie wir Nahrung brauchen, um gesund am Leben zu bleiben, brauchen wir diese Ernsthaftigkeit, um gesund im spirituellen Leben zu bleiben. Aber was mit uns geschieht in unserem spirituellen Leben, ist ganz an Krishna hängen. So denkt jedenfalls der hingegebene Devotee. Der versteht sich. Die wirklichen Dinge müssen mir gegeben werden. Habt ihr manchmal gesehen, wie willst du sagen, Gorangi, dass, sagen wir mal, die Art zu leben, wie du sie jetzt lebst, die beste Art ist? Wie soll man da sicher sein? Wie sollen wir uns sicher sein, wenn wir frisch heiraten, dass das die richtige Person ist, dass das wirklich die beste Arrangierung für uns ist. Ich meine sicher. Wie sollen wir uns sicher sein, dass es die beste Idee ist, eine Pilgerreise zum Kailash anzutreten, wo viele Leute einfach den Körper aufgeben auf dem Weg. Wie sollen wir uns sicher sein, dass der Beruf, den wir gewählt haben, Damodar, wirklich, dass das das Beste ist? Ich meine, es gibt Anzeichen, dass es nicht also jetzt total verkehrt ist, aber ich meine diese Sicherheit, woher sollen wir das wissen? Wenn wir ein Kind erzeugen in unserem Grihastha Ashram, wie sollen wir uns sicher sein, dass das die richtige Tätigkeit ist und dass jetzt eine große Seele kommt und nicht einfach ein Störenfried in unserem spirituellen Leben? Störenfried, das Dörte, für unser spirituelles Leben. Dass wir überhaupt gute Eltern sind. Wie sollen wir uns sicher sein für irgendwas in unserem Leben? Ich meine, so richtig sicher. Wir können nur beten, Krishna, ich will dein hingegebener Devotee sein, ich gebe mein Bestes, aber du bist derjenige, der sich mir offenbart, der mich führt, der mich bei der Hand nimmt und zu dir bringt. Wir sind auf Krishna angewiesen. Wir sind so hilflos. Ist es nicht dann die Mucke? Wenn man es so sieht. Natürlich können wir eine große Show spielen und viel wissen und viel denken. Aber im Grunde genommen sind wir hilflos. Nicht wahr, Schmarrn? Wir sind kleine Seelen. Dazu noch in einem materiellen Körper. Und ziemlich verwirrt. Ein Devotee sollte sich in diese, wenn der Devotee das einfach mal akzeptiert, wenn er diesen Stolz überwindet, der ihn einfach sagt, no, das wollen wir jetzt nicht mehr hören, das ist alt und oh, das ist Selbsterniedrigung, das ist das Schlimmste, das ist gefährlich für meine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn der Devotee einfach mal, da wird er glücklich und eine ganz glückliche Person, eine entfaltete, glückliche Person. Aber wenn man sich in die Illusion aufhält, kann es nicht vorangehen. Hare Krishna. Ich hoffe, ihr versteht, warum mir das so ein Geist ist. Ich habe einfach in der Zeit, wo ich jetzt in Indien war, sehr über mein Leben nachgedacht und einfach erkannt, was immer gut darin war, war Krishnas Mercy. Und ich möchte unbedingt weiter in meinem Leben in einer Position bleiben, wo diese Mercy fließt. Denn es ist ganz bei Krishna. Er ist der transzendentale Autokrat. Und der sehr barmherzige Autokrat. Wenn er den Bodhi sieht, der das versteht, diesen einfachen Zusammenhang, über den wir uns heute Gedanken gemacht haben, tritt er in unser Leben hinein in ganz und gar schneller Art und Weise. Also es geht. Krishna scheint nur darauf zu warten, dass ein Devotee sich ihm ergibt, mit diesen sechs Methoden der Hingabe. Gut, jetzt sind wir zu einem guten Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Haben die euch beschäftigen?
Wenn ich Informationen habe, in Krishna Bewusstsein, gibt es auch eine Offenbarung von Krishna?
Eine sehr gute Frage. Ich möchte es nochmal wiederholen für die Kassetten, die Motivs. Wenn ich eine Inspiration in Krishna Bewusstsein habe, ist das auch eine Offenbarung von Krishna. Ja? In der Bhagavad Gita erklärt Krishna diese Krishna-bewussten Inspiration. Er sagt, dass er es ist, der im Herzen des Devotees kommt und mit einer Fackel die Dunkelheit der Unwissenheit vertreibt und den Devotee so führt. Wenn man so eine Inspiration verspürt, dann ist es fast, als würde einem Licht aufgehen. So sagt man doch. Was da passiert ist, dass Krishna plötzlich im Herzen aktiv wird und den Fackel, mit dem Fackelschein der Erkenntnis uns vorantreibt. Ein Licht, das Licht der Inspiration tut Dunkelheit vertreiben. Ja, Dunkelheit. Eine gewisse Dunkelheit ist auch dieses Getrenntsein von Krishna, wo man so, sagt man auch glaube ich im Deutschen, man tappt im Dunkel. Kennt ihr diesen Ausdruck? Krishna wird in meinem Leben. Diese Dunkelheit. So Krishna im Herzen Ashari gibt uns dann die Inspiration, wie man sie finden kann. Genauso wie jemand ein Fackel anzündet, sodass man sieht, wie man zu gehen hat. Intuition, Inspiration kommt vom höchsten Herrn im Herzen, der da gegenwärtig ist. Und ist dir auch schon aufgefallen, Rajeshwari, manchmal kriegt man die Inspiration, auch wenn man weiß nicht, woher das kommt. Plötzlich, von einer Sekunde auf die nächsten, sieht man klar, was im Krishna-Bewusstsein zu tun ist. Und man braucht manchmal Jahre dazu und kann sich das nicht erarbeiten durch schlaue und kluge Überlegungen. Denn plötzlich zündet Krishna wieder diese Fackel an und man sieht klar. Es ist nicht so. Es wird nicht Krishna. Und daran können wir erkennen, dass es Krishna Mercy ist. Weil nicht auf unser eigenes Verdienst zurückzuführen ist, dass es kommt. Ja.
Ich habe zwischendurch kurz die Frage aufgeworfen, ob Krishna irgendwie eine schwache Seite hat,
ja,
wo wir ihn vielleicht besser erreichen können mit unseren Bemühungen und in dem Verlangen, ihn irgendwie näher zu kommen. Ist Radharani mehr zugänglich für uns als Krishna? Das wollte ich fragen.
Ja, in dem Nektar der Hingabe wird von Krishnas mitleidsvoller Natur gesprochen, an die sich ein Mensch wendet. Und als Beispiel wird das Beispiel gegeben, dass Großvater Bhishma in seinen letzten Tagen, als er auf dem Bett aus Feiern lag, zu Krishna betete und ihm sagte, bitte erscheine. Und Krishna erschien dann vor Bhishma. Und das ist ja der Wunsch eines Devotees, im Augenblick des Todes Krishna zu sehen, dann geht man wieder in die spirituelle Welt. Und Krishna war so sehr beeindruckt von Bhishma, dass er so mitgefühlig, dass ihm eine Träne die Augen hatte. Und Prabhupada erläutert da, statt sich direkt an Krishna zu wenden, wenden sich die Monis an seine mitleidsvolle Natur, die von Srimati Radharani vertreten wird oder manifestiert wird. Und jetzt fragt Vrindadevi, die also unbedingt, die Frage, wo ist die schwache Seite Krishnas? Wie komme ich zu Krishna? Die Frage, ist Radharani mehr zugänglich für uns als Krishna? Ja und nein. Ja, wenn wir uns an Krishna wenden, gehen wir an seine Energie und sagen erst Radha Krishna. Also zuerst einmal dann Krishna. Sita Ram. Und dann Hare Krishna, Radha, O Krishna, bitte beschäftigt mich in eurem Hingebungsvorgehen. Radharani ist insofern zugänglich, als dass sie die Bhakti, das eine ihrer Aspekte, die Bhakti Shakti, sie ist für hingebungsvolles Dienen zuständig. Krishna hat ihr diesen Bereich gegeben. Und insofern ist sie für uns zugänglich. So wenden wir uns an Radharani. Aber wenn es um die Rasa-Tattva geht, dann vertritt Radharani die höchste Ebene des Madhurya-Rasa. Und das ist noch ein bisschen weit für uns entfernt. Es kommt also darauf an, wie wir uns an Radharani wenden. Wenn wir uns an Radharani wenden, so wie als Bhakti, Shakti, Vertreterin der Chladini-Energie, als Vertreterin des Dienstes für Krishna, dann ist es sicherlich sehr gut. Wenn wir uns aber an Radharani wenden, was ihre vertrauliche Beziehung zu Krishna betrifft, als Rasamayi, Radhe und so weiter, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, weil wir noch nicht frei von der körperlichen Auffassung des Lebens sind und vielleicht zum unsere Ebene runterbringen. Prabhupada hat uns also, Radhastami hat eine Vorlesung gegeben über Radharani, die sehr schön ist, wo wir so ein bisschen sehen, wie wie das in unserer Schule geht und was Birgit in Schule sagte, dass Radharani so barmherzig ist, wenn sie einen Devotee sieht, der sich Krishna wendet, an Krishna wendet, geht sie zu Krishna, so als Fürbitterin sozusagen, und sagt, er ist viel qualifizierter als ich. He is more qualified than me. Please take him. Also, so ein Radharani. Später dann, wenn wir sehr viel spiritual, wenn wir mehr und mehr beläutert sind und unsere ursprüngliche Anfänge, unsere spirituellen Emotionen in uns aufzukommen, sehen wir Srimati Radharani, wird Krishna uns zu Srimati Radharanis Kamp bringen, wo wir unter der Aufsicht von Rupa Manjari eingewiesen werden, in Tätigkeiten in unserer ursprünglichen spirituellen Form, die immer Madhurya Rasa ist. Aber wir wollen uns diesen Bereich sehr schüchtern zuwenden, weil wir nicht das Höchste zum Niedrigsten, also wir wollen da nicht, da können wir uns nicht erlauben, Brüder Devi verkehrt zu legen. Da muss das genau stimmen. Also ja, Radharani ist zugänglich, wenn du dich in der richtigen Weise ansiehst. Guter Wasser, habe ich dich gesehen in der Ecke meines Auges?
Stimmt. Ja. Versuche nachzuvollziehen, sozusagen, was du gesagt hast. Also du hast auf der einen Seite die Frage aufgeworfen, wie können wir uns sicher sein?
Ja.
Und was können wir überhaupt tun? Und können wir uns überhaupt bemühen? Und,
ja.
Ist das die richtige Schlussfolgerung, dass du gesagt hast, wir können uns bemühen und die Bemühung ist, dass wir dort hingehen, wo die Mercy ist. Aber letztendlich muss die Mercy von Krishna kommen.
Ja.
Das ist
unsere
Bemühen. Aber in der Bemühung brauchen wir offenbar einen, hast du auch gesagt, einen spirituellen Meister, einen Guru, Ratgeber, sonst wissen wir nicht, wo der richtige Ort ist. Vielleicht, oder?
Mhm.
Aber da frage ich mich, um zu erkennen, wer der spirituelle Meister ist. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht für jeden ein Thema, aber ich weiß zum Beispiel, dass bei mir es so war, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war, dass ich, wenn ich jetzt mich einweihen lasse, dass ich jetzt bei der richtigen Person bin. Ich habe es gehofft, aber ich könnte nicht sagen, dass ich mir jetzt sicher bin. Ist diese Sicherheit, muss die zumindest da sein, oder ist das letztendlich auch ein Teil des Abenteuers spirituelles Leben?
Ich möchte diese Frage, die sehr, sehr umfangreich ist, also möchte ein bisschen versuchen darüber zu sprechen. Ich habe eine große Vorlesung vorbereitet, aber ich will mir gerne das kristallisieren. Ich habe ein totales Erlebnis gehabt in Bhuvaneshwara, wo ich mit einem Gottbruder über diese Fragen gesprochen habe. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt, wie viele von euch, als ich sah, dass manche spirituelle Meister wohl in der Position waren, aber Schaden angerichtet haben bei anderen Menschen, weil sie nicht qualifiziert waren, und Schaden auch in ihrem eigenen Leben. Das ist kein Spiel, Verantwortung für andere zu übernehmen und dann die nicht ausführen zu können. Da kommt großes Leid auf einen zu, als großes Leid. Das ist sehr heavy. Ich habe mich sagen wir mal, ich gehe durch das Leben hindurch und sehe manche Spiritual Meister in anderen Organisationen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, die ich selber als nicht für qualifiziert ansehe. Ich kann einfach das nicht sehen. Sehe dann, wie Leute zu denen hingehen und sich von denen einweihen lassen und stelle mich die Frage, was passiert mit Krishna? Also, sehe ich in anderen Institutionen, Organisationen, in der eigenen Organisation maße ich mir nicht an, dieses Urteil zu fällen, weil man sich da schnell verbrennen kann und wir will dann verbrannt werden im Leben. Frage mich, was passiert hier? Und mit diesem, bin ich zu dieser Fragestellung, mit dieser inneren Aufgewühltheit, zu einem Gottbrüder gegangen und gesagt, kannst du mir sagen, wie siehst du das? In unserer Bewegung ja anscheinend in der Vergangenheit, wir hoffen nicht mehr in der Gegenwart, aber anscheinend in der Vergangenheit da Unglücksfälle geschehen sind. Und er sagt mir etwas sehr Interessantes. Und ich möchte euch bitten, das einmal zu überlegen und zu überdenken. Und es wird jetzt ein ganz neues Konzept sein und deswegen werdet ihr total herausgefordert sein in eurem Denken. Aber das macht das Denken so schön, dass man neue Aspekte sieht und sich neu überlegt. Die vedischen Schriften sagen, dass es eigentlich nur ein Guru gibt. Das ist Krishna. Der in unzählig vielen Formen erscheint. Und Krishna heißt in dieser Form der Samasti-Guru und der nimmt verschiedene Vyasti-Gurus an. Wäre schön, da die Sanskrit-Übersetzung mal zu haben. Samasti, das steckt irgendwie Sang, dieselbe Sang, also gemeinsam. Krishna ist der Guru der Gurus, hören wir. Krishna, wenn ein echter spiritueller Meister spricht, vertritt er Krishna, weil Krishna durch ihn hindurch wirkt. Krishna spricht aber auch durch falsche Gurus. Krishna ist überall gegenwärtig. Er ist das und er wird dort erscheinen, er wird dem erscheinen, entsprechend dessen zugänglich, was der braucht. Die Frage zum Beispiel, wer ist der fortgeschrittene Guru und deswegen müssen wir alle zu ihm laufen, stellt sich in dem Sinne nicht. Man muss fragen, wer ist für mich der Guru? Wen hat Krishna für mich bereitgestellt? Denn Krishna macht durch eine Person wirken, von der ich es halt nehmen kann. Ich weiß zum Beispiel in meinem Leben, dass Krishna durch einen Freak-Devoti gewirkt hat, weil ich eine leichte Anziehung hatte zum Freak-Bewusstsein. Ich war kein richtiger Freak, was mich sehr gestört hatte damals, weil ich durch gesellschaftliche Konventionen gehalten wurde. Und ich bin also nicht, dass ich erkannt habe, das ist eigentlich nicht das höchste Ideal, also der Freak zu sein. Und ich hatte durch den das bekommen. So gibt uns, schickt uns Krishna auch einen spirituellen Meister, einen Vyasti-Guru, der für uns gerade ideal ist. Ich weiß, dass, wie Prabhupada das erklärt und wie ich zu ihm gefunden habe, das ist Krishnas Mercy, das passt, das sitzt. Ist aber auch wichtig zu sehen, hier die Rolle von Shiksha-Gurus zu sehen. Man hat einen Diksha-Guru und dann kommen eben auch Krishna durch viele Shiksha-Gurus in unser Leben, die uns unterweisen. Wir sind an diesem Punkt ein bisschen vorsichtig in unserer Bewegung, einfach aus der Erfahrung, dass wir, wie soll ich mich ausdrücken, dass wir Westler so schwarz-weiß immer denken, der eine kann nur mein Guru sein und so weiter. Aber letztendlich ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Krishna auch in verschiedenen Shiksha-Gurus zu uns kommt, uns weiter unterweist, uns weiterhilft, Fortschritte zu machen, uns weiter uns abholt, wo wir jetzt sind. Aber es ist immer Krishna. Es ist also ganz richtig gesehen, mit dieser Logik, jetzt bringe ich das auf den Punkt, ich habe es jetzt versucht, so allgemein verständlich zu erklären, dass jeder an Bord ist und jetzt werden gleich die Proteste kommen. Hört aber trotzdem zu. Also, es ist ganz okay, dass jemand zu dem und dem Guru geht, denn zu der Zeit war das wichtig. Es ist ganz okay, dass jemand bei einem ist, wo wir vielleicht sagen, das spricht mich aber überhaupt nicht an. Ihn spricht es an. Ihn bringt es weiter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Vertrauen derjenigen, die einen Guru gefunden haben und die von dem was kriegen, unterstützen. Und nicht sagen, er ist nicht so hoch wie, er ist nicht Utamski, nicht, und so weiter. Das tut man nicht, wenn man eins beurteilt ist. Man muss da ein bisschen Vertrauen in Krishnas Führung haben. Es heißt auch vielleicht, jetzt kommt nochmal, ich zögere mich immer, im Augenblick zögere ich einfach provokante Äußerungen zu sagen, also die Leute auf die Palme bringen, weil wir machen genug auf Palmen, aber Ich bin also mehr vorsichtig, als es meine Art eigentlich ist. Das heißt, auch wenn jemand, der betrogen werden will, der findet einen Betrüger. Der Schüler ist auch wichtig bei der ganzen Sache. Krishna macht dann die Arrangierung für ihn. Das ist natürlich ein heikler Bereich, das ist mir sehr klar. Glaub nicht, dass ich meine Feinfühligkeit verliere. Worum es mir geht, ich möchte schnell von diesem kontroversen Punkt wieder mich zurückziehen. Den könnt ihr annehmen oder nicht annehmen, es ist egal. Ich möchte zu dem Hauptpunkt zurückfinden, was mir wirklich wichtig ist, zu vermitteln auf deine Frage hin. Und das ist, dass Krishna uns eine Arrangierung gibt, die gut ist für uns. Ich glaube auch, dass die Schüler von Gurus, die jetzt nicht mehr dabei sind, das hat Krishna so arrangiert, dass sie den treffen. Die haben die Einweihung von ihm bekommen und die haben viel von ihm bekommen, was wichtig war auf ihre Sache und sollten dankbar sein. So ist unsere Tradition. Jetzt, wenn der Guru gefallen ist, sollen sie sehen, wie Krishna sich als Nächstes in ihrem Leben offenbart und sie weiterführt. Wir sind immer nur Krishna, wir sind Krishna Devotees. Krishna, der in unterschiedlichen Formen erscheint, entsprechend der Notwendigkeit, aber auch unserer Ernsthaftigkeit und so weiter und so fort. Mit diesem Punkt habe ich versucht, das Scheinwerferlicht eurer Aufmerksamkeit auf einen Aspekt im Guru zu richten, der sehr wichtig ist, der meines Erachtens nicht genügend erkannt worden ist, dass Krishna im Guru ist. Natürlich will ich auch sagen, dass es individuelle Gurus gibt, also Persönlichkeiten, dass das mit reinspielt. Es ist nur ein Prinzip, was da wirkt, das Krishna-Prinzip. Aber es ist auch dieser übergeordnete spirituelle Funktion. Also ich möchte da jetzt, ich habe viele Notizen hier, das ist meine, also das muss ich zu einem ganz bestimmten Tag in meinem Leben, der mit unverkennbarer Endgültigkeit herbeirückt. Es wird am 6. Februar sein, werde ich darüber sprechen. Also ich will jetzt nicht meine ganze Munition einfach rauslegen, weil es ist nicht. Ein Lecturer ist angehaftet an die Themen, die er bringt. Wenn es euch interessiert, lasst euch erzählen von den Devotees, die da sind. Aber das ist in der Essenz schon der Punkt gewesen.
Und das hat mir schon sehr gut gefallen, was du gesagt hast.
Guck mal, hier, guter Walter, nicht gleich. Prabhupada sagt zu diesem Thema, dass es nur einen Guru gibt, der in unterschiedlichen Formen entsprechend der Notwendigkeit erscheint. Do you speak English? Yeah, sorry, yeah, ich sage es in Englisch, weil es zu übersetzen, ich kann es dann gleich auch in Deutsch übersetzen. There does not arise any question of discriminating my guru from yours or anyone else's. There's only one guru who appears in an unlimited number of forms. In Deutsch? Es stellt sich nicht die Frage, mein Guru von ihrem Guru oder dem Guru von irgendeiner anderen Person zu unterscheiden. Es gibt ja nur einen Guru, der in einer unbegrenzten Anzahl von Formen erscheint. Und Herr Prabhupada hat dieses Prinzip in einem Gedicht ausgedrückt. Das Älteste, aber in einem neuen Gewand. Oder der Älteste. The oldest of all, but in new dress. Miracle done, your divine grace. Der Älteste, Krishna, aber in einem neuen Gewand. Du hast ein Wunder gemacht. Dein Gottschigen, also du redest davon, was war Tag. Er spricht da Krishna an. Wenn wir also immer hören, der Guru ist eine Repräsentation Krishnas und zur gleichen Zeit nicht Krishna, so erklärt es sich. Krishna wirkt durch ihn hindurch, aber das heißt nicht, dass er Krishna ist. Genau wie du in diesem Raum bist und in diesem Raum aktiv bist, aber das heißt nicht, dass du der Raum bist. Aber das ist der Raum, du bist, so musst du immer sein. Ein sehr, sehr tiefes Verständnis. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, das zu vermitteln. Ich habe jetzt Frieden geschlossen mit dem Guru-Prinzip, als ich das tiefer und tiefer drüber nachgedacht habe. Das ist jetzt im letzten Jahr gekommen, weil ich mir nicht erklären konnte, wie diese ganzen Unfälle und diese ganzen unverständlichen Dinge geschehen. Und es sind immer noch Dinge, die unverständlich sind. Warum findet einer zu denen? Krishna, ich kann es einfach nicht verstehen. Ich werde mir da bloß keine Gedanken drüber machen, sondern jeden ermutigen in seiner Sache.
Darf ich nur mal kurz fragen, ob ich das auch richtig verstanden habe, weil sonst ist immer meine eigene Worte. Oder
ja, gerne.
Ich will
gerne,
aber nicht falschen Schlussfolgerung kommen. Also auch offenbar, weil ich habe gerade vor 2 Tagen im Buch von Mahanidhi Swami gelesen, da beschreibt er die Eigenschaften eines spirituellen Meisters, eines Schülers und eines spirituellen Meisters. Mhm. Die Qualifikationen für den spirituellen Meister und auch für den Schüler sind extrem hoch.
Also, ja. Arivati Vilas,
wahrscheinlich,
was du zitierst.
Jedenfalls, nach dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich das dann so verstehen.
Das sind die Uttama Adhikaris. Ja. Es gibt auch Madhyam Gurus und es gibt auch Kanishtha Gurus.
In dem Zusammenhang wird das aber da nicht unterschieden. Das heißt, im Grunde Guru bedeutet das. Kann man das dann?
Du wirst den finden, auf welcher Stufe du bist und wo du wenn du ein Kanishtha bist, dann krankst du dich zu Tode mit dem Uttama, weil das nicht deinem Denken entspricht. Und findest dann so ein Kanishtha. Also ich will jetzt mal sagen, ich hoffe, dass es nicht in unserer Bewegung, also da denke ich nicht drüber nach. Also da kann ich in Trau. Ist nicht meine Aufgabe. Ich bin sehr klein und unbedeutend und wahrscheinlich auf der untersten Stufe des spirituellen Lebens. Das muss Krishna arrangieren.
Aber ich habe den Eindruck, das, was du gesagt hast, das hilft mir im Grunde, das richtige Verständnis zu haben, dass letztendlich die anderen Gurus, ob sie nun dem Ideal entsprechen oder nicht, mir zumindest helfen, mich zu diesem idealen Guru zu bringen, der mich letztendlich Krishna offenbaren kann oder mir helfen kann. Oder ist das richtig?
Letzten Endes ist es ja Krishna, der da wirkt. Denn Krishna kommt. Du musst dich noch mit dem Begriff Shiksha-Guru auseinandersetzen. Da gibt es Krishna erscheint in vielen. Ihr merkt, ich finde es gut, da kurz drüber zu sprechen und so weiter. Das sind Dinge, da muss man selber zur Verwirklichung kommen und zu Krishna beten und so weiter und so fort. Das sind nur, also ich fühle mich ein bisschen unsicher, weil das so emotionsgeladene Themen sind. Da muss man selber verwirklichen und sehen. Das ist hier eine kleine Verwirklichung von einem Individuum, das sich irgendwie erzählt. Das steht in den Schriften drin, also ich spekuliere da nicht so drauf los, aber gut. Dann würde ich sagen, haben wir ein natürliches Ende erreicht und sind jetzt natürlich sehr interessiert an dem Thema Verschadung. Das heißt so schön, nun sind der Wort genug geschehen, nun wollen wir endlich Prasadam sehen.